Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Historikerin Hedwig Richter, Professorin an der Universität der Bundeswehr in München. Herzlich willkommen im Studio.
Ja, hallo.
Ich hatte Post von Ihnen oder vielmehr von Ihrem Verlag.
Genau.
Demokratie, das kann jetzt natürlich keiner sehen, aber ich werde Ihnen sagen, was ich in den Händen halte. Demokratie, eine deutsche Affäre, gerade gestern erst erschienen. Sie müssen mir verzeihen, ich bin noch nicht ganz textsicher, aber ich bin mir sicher, dass wir die ein oder andere Inspiration daraus kriegen, wenn wir auf die aktuellen Diskussionen schauen, zum Beispiel auf das Verbot der Corona-Querdenker-Demo und das turbulente Wochenende, das der Hauptstadt wahrscheinlich bevorsteht, weil viele Leute ja trotzdem auf die Straße drängen. Frau Richter, wir werden das gleich ausführlicher diskutieren. Kleine Verortung auf der Skala zwischen, das ist Ausdruck einer lebendigen Demokratie und das ist verantwortungslos. Wo stehen Sie?
Das ganze Prozedere, wie es abläuft, finde ich, läuft ziemlich gut ab für eine verantwortungsvolle Demokratie.
Gerade in diesen Minuten hat sie begonnen, eine Pressekonferenz, bei der die Polizei in Berlin erklären will, wie sie in dieses Wochenende geht. Es wird so oder so ein turbulentes Wochenende nach dem Verbot der Corona-Querdenker-Demo. Viele haben erklärt, trotzdem demonstrieren zu wollen. Über 4000 neue Demonstrationen wurden bei der Polizei angemeldet. Der Innensenator Berlins Andreas Geisel von der SPD will darauf mit einem massiven Polizeiaufgebot antworten. Mein Gast heute ist die Historikerin und Demokratieforscherin Hedwig Richter. Was lesen Sie aus dieser Entwicklung jetzt auch gerade dieser letzten anderthalb, zwei Tage? Meine These, Demoverbote gehen im Zweifel nach hinten los.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Also was wir hier sehen, ist wirklich bilderbuchmäßig demokratische Prozesse. Wie laufen demokratische Verfahren ab? Interessen, die alle berechtigt sind, stoßen aufeinander. Freiheit gegenüber Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Und ich denke, dass das wichtig und sinnvoll ist, dieses Verbot. Es hat lange gedauert, bis ich akzeptiert habe, wie unwahrscheinlich wichtig es ist, dass wir uns an all diese Regelungen halten. Ich bin eine spätbekehrte, Maske tragen und so weiter. Aber ich denke, dass eben gerade auch aus demokratietheoretischer Sicht die zentrale Aufgabe des demokratischen Staates ist es, die Würde des Menschen zu schützen. Und ohne Gesundheit und ohne Leben fehlt die Grundlage dessen. Mhm. Das sehen wir auch, das ist wahnsinnig interessant, was Virchow zum Beispiel dazu gesagt hat im 19. Jahrhundert, der eben meinte, der Staat ist dazu da, zur Vermehrung der Gesundheit, und in einem demokratischen Staat dürfte sowas wie Hunger, aber auch eben wie Seuchen gar nicht mehr vorkommen. Also für den war ganz klar, wenn es um die Würde der Menschen geht, wenn es um die Gleichheit geht, dann muss grundlegend sichergestellt werden, dass die Gesundheit vom Staat, soweit es irgendwie geht, geschützt wird.
Ich habe damit ein grundsätzliches Problem und ich habe ein praktisches. Womit wollen wir anfangen? Ich fange mal mit dem Praktischen an. Mit dieser Entscheidung, diese Demonstration zu verbieten, ist es ja auch noch nicht ganz klar. Kann sein, dass die Gerichte das auch wieder kassieren, dass sie dann also stattfinden kann, ganz offiziell auch. Aber was wird jetzt passieren? Wir werden jetzt eine Situation haben, wo Menschen trotzdem auf die Straße gehen. Das heißt, die Polizei muss dann noch massiver reagieren. Das heißt, wir haben eigentlich eine Eskalation. Wir haben wahrscheinlich viel mehr Menschen und Polizistinnen und Polizisten, die dann auch in Kontakt kommen. Das heißt, wir haben ganz praktisch die Situation eskaliert. Und ich würde sagen, gerade in Berlin mit 1. Mai-Krawallen, anderen Situationen, hat man doch die Erfahrung gemacht, lass sie doch laufen, lass sie doch demonstrieren. Das ist am Ende weniger wirksam, als wenn man diese sozusagen Oppositionskulisse aufbaut.
Ja, das kann ich auch verstehen. Also da ist viel dran. Ich denke aber, dass die letzte große Demo dieser sogenannten Corona-Gegner gezeigt hat, dass es so einfach nicht ist. Also die eben ganz bewusst Regeln außer Kraft setzen, die sich nicht an Gesetze halten. Und da zählt all das, was man in diesem Fall dann immer aufzählt. Die Wehrhaftigkeit der Demokratie ist wichtig. Demokratie-Gegner, und das sind Gegner und Gegnerinnen, muss man einfach auch robust begegnen. Und für die Polizei ist es in mancherlei Hinsicht vielleicht auch einfacher, wenn von vornherein klar ist, das ist nicht legal, was hier stattfindet, anstatt zu gucken, tragen die jetzt Masken, tragen sie nicht, oder die halten sich gar nicht an die Auflagen. Und was ich auch ganz wichtig finde, diese Querdenkerinnen und Denker, die da kommen, die sind ja ohnehin Demokraten in unserem Sinne. Also wenn da jetzt die Demonstration verboten wird, in welchen Glauben sollen die dann verlieren?
Frau Richter, da gehen Sie jetzt aber, finde ich, sehr weit, dass Sie das so pauschal für alle Demonstrierenden sagen, dass es keine Demokraten sind. Das würde ich erstmal in Frage stellen. Und zum Zweiten, ist das aber auch eigentlich kein Kriterium. Also auch Nicht-Demokraten, wenn es denn so sein sollte, hätten das Recht zu demonstrieren.
Auf jeden Fall. Also das ist auch wichtig. Also es muss ja wirklich eine Abwägung stattfinden. Ich finde, dass es hier zwei Punkte sprechen dafür. Zum einen, das sind welche, die sich nicht an die Gesetze halten wollen von vornherein, die sich dezidiert als Gegnerinnen und Gegner dieser Demokratie aussprechen. Und es ist einfach die Gesundheit der Mitmenschen gefährdet. Deswegen finde ich das legitim zu machen. Aber ich denke eben auch, also weil immer wieder kommt, oh je, dann werden die erst recht daran zweifeln, ob sie in einem Rechtsstaat leben. Aber wer glaubt, dass Angela Merkel eine Umvolkung vornimmt und wer glaubt, dass Bill Gates uns Chips einpflanzen will, dem wird dann der letzte Glaube nicht abhanden kommen, dadurch, dass eine Demonstration verboten wird.
Aber da komme ich jetzt sozusagen auch zu meinem grundsätzlichen Problem. Sie haben ja das dargestellt, quasi der Gesundheitsschutz, die Würde des Menschen. Das ist ja auch die offizielle Begründung, auch vom Innensenator von Berlin, von der Behörde, die das eben untersagt hat. Und da gibt es ja auch wirklich viele gute, rationale Gründe. Das will ich eigentlich gar nicht in Frage stellen. Nur mache ich mir sozusagen die Gedanken derjenigen, die das wollen. Und die sagen, dieser Staat, der dann sozusagen so beschützend auftritt, hat natürlich auch etwas Entpolitisierendes, indem er sagt, das tue ich, um euch zu schützen. Wir kennen das leider wirklich aus Diktatursituationen oder aus autokratischen Situationen, dass das ganz häufig die Begründungszusammenhänge sind. Man sagt, es geht hier nicht um öffentliche freie Meinungsäußerung, es geht darum, dass wir euch schützen wollen. Und das hat was Paternalistisches. Ich habe damit kein Problem. Für mich wäre der Gesundheitsschutz auch wichtiger. Aber diejenigen, die das anders bewerten, haben in der Demokratie diesen Raum verdient.
Auf jeden Fall. Also ich habe auch wirklich sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen oder ich kenne viele, die das sehr, sehr kritisch sehen und die sagen, das ist ein Problem, wenn Grundrechte außer Kraft gesetzt werden. Das sind nun aber nicht die, die auf so eine Demonstration mitmarschieren würden. Also diese Meinung ist völlig legitim und es ist ja auch völlig außer Frage, dass wesentliche Grundrechte eingeschränkt werden und dass wir da wahnsinnig vorsichtig sein müssen und dass das immer wieder überprüft werden muss und so bald wie möglich auch Lockerungen stattfinden. Ich sehe aber, dass das tatsächlich auch stattfindet und dass eben diese ganzen Maßnahmen regelmäßig überprüft werden.
Zu Gast heute ist die Historikerin Hedwig Richter, Professorin an der Universität der Bundeswehr in München und Autorin einer frisch erschienenen Demokratiegeschichte vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Und eines ist Ihnen schon gelungen, Frau Richter, Irritation bei mir, wenn ich nämlich den Titel lese, Demokratie, eine deutsche Affäre. Und da frage ich mich, warum denn bitte nur eine Affäre? Ich dachte, das sei mittlerweile eine gefestigte Ehe.
Ja, also Affäre hat ja viele Bedeutungen. Eins ist eben dieses Krisenhafte, aber auch dieses Leidenschaftliche, auch es kann erkalten. Also das steckt da alles mit drin. Und eine Affäre kann sich auch festigen und das würde ich auch sagen, dass sich das in Deutschland auf jeden Fall gefestigt hat. Wichtig finde ich aber eben auch dieser Hinweis, eine deutsche Affäre, Demokratiegeschichte, die Geschichte des Westens, wenn man so nennen will, war immer auch eine deutsche Geschichte.
Aber weil Sie gerade sagen, die Geschichte des Westens, da denke ich jetzt auch andere, die sich genau zu dieser Frage Gedanken gemacht haben. Also wann, wie natürlich ist sozusagen auch die Demokratisierung oder wie viel Sonderweg ist das? Würden Sie sagen, das ist eigentlich eine relativ normale Geschichte, auch die Demokratisierung in Deutschland?
Also natürlich hat die deutsche Geschichte den Holocaust, die Verbrechen des Nationalsozialismus, diesen Zivilisationsbruch. Und als Historikerin geht es mir immer auch um diese Frage. Also das war wahrscheinlich eine der Hauptmotivationen, dass ich angefangen habe, Geschichte zu studieren. Wie konnte das passieren? Und das steht ganz stark im Zentrum. Aber ich denke, dass manche dadurch den Fehler gemacht haben, daraus abzuleiten, dass schon die ganze Geschichte eine Geschichte auf diesen Nationalsozialismus hin ist. Die ganze Vorgeschichte, eine Sondergeschichte, eine abartige Geschichte, eben eine Geschichte nicht des Westens. Und das würde ich bestreiten. Ich war ganz erstaunt, als ich das studiert habe, das 19. Jahrhundert. Und das haben ja vor mir auch schon einige Historiker darauf hingewiesen, dass die deutsche Geschichte doch relativ parallel abläuft mit anderen Demokratiegeschichten oder mit anderen Staatsentwicklungsgeschichten des nordatlantischen Raumes.
Jetzt habe ich natürlich das Bedürfnis als Journalist zu sagen, also Sie haben diese Entwicklungsgeschichte beobachtet und kann ich denn jetzt sagen, mit Blick auf Deutschland, in gewisser Weise formal abgeschlossen, die Demokratisierung?
Ich würde sagen, Demokratie ist eine Utopie und ein Projekt, an dem wir immer zu arbeiten haben. Wir hatten das jetzt ja gerade mit dieser Demonstration. Wie sieht das aus? Wie geht das weiter? Wie werden die Rechte abgewogen? Oder auch im Herzen der Demokratie ist ja die Menschenwürde und damit auch die Gleichheit der Menschen. Und Gleichheit haben wir bestimmt noch nicht erreicht, also auch nicht die ideelle Gleichheit. Das ist etwas, woran wir, denke ich, immer arbeiten müssen. Das macht Demokratie aber auch so interessant. Demokratie lebt von Kritik und von der Krise. Sie ist nicht etwas, was fertig ist.
Mhm. Sie schreiben, und diesen Ansatz fand ich ganz interessant, dass Demokratisierung sich vielleicht eher abmessen lässt als jetzt an so formalen Fragen, wer hat wann welches Wahlrecht, auch an so im Prinzip dem sozialen Raum drumherum, also steigender Wohlstand oder wenn man noch weiter zurückgeht, Ende der Leibeigenschaft, aber dann sowas in unserer Zeit eher steigende Wohlstand, die Humanisierung der Arbeit, auch die Gleichberechtigung, die dann immer mehr eine Rolle spielt zwischen Mann und Frau. Jetzt denke ich mal ketzerisch, all das haben die Menschen in China zum Beispiel in den letzten 40 Jahren auch erlebt und erleben trotzdem keine Demokratie.
Ja, es gibt keinen Mechanismus, das finde ich auch total wichtig. Was ich beschreibe, ist eben die Geschichte mehr oder weniger des nordatlantischen Raums mit dem Schwerpunkt auf Deutschland. Mit Max Weber finde ich die Frage interessant, warum sind diese Prozesse im Westen, warum haben die hier stattgefunden? Und ich will daraus gar nicht die große globale These ableiten. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass in China irgendwann wenn das Bürgertum oder ein Mittelstand gefestigt ist, wenn das nicht mehr so aufregend und neu ist, dass sie einen gewissen Wohlstand haben, wenn das selbstverständlicher ist, dass sie dann auch mehr Rechte einfordern. Aber da gibt es keinen Mechanismus.
Aber apropos Mechanismen und ein bisschen näher geografisch, wir erleben ja gerade in Belarus und Weißrussland große Proteste nach dieser Präsidentschaftswahl mit dem umstrittenen Ergebnis für Lukaschenka. Würden Sie denn sagen, auch aus Ihrer Forschungsarbeit, die jetzt eben in diesem Buch mündet, dass es da so etwas wie Beobachtungen, Leitfäden, Empfehlungen gibt, wie sowas gelingen kann?
Ja, also eine meiner interessantesten Erkenntnisse war, dass gewalttätige Revolutionen wahrscheinlich die haben eine wichtige Rolle gespielt, keine Frage, französische Revolution beispielsweise, aber wahrscheinlich eine viel geringere Rolle, als wir oft denken, beziehungsweise wir unterschätzen völlig friedfertige Proteste und wir unterschätzen auch Reformen. Und es gibt eine total interessante Transformationsforschung für das 20. Jahrhundert, vor allem in der Politikwissenschaft, und die können sehr gut zeigen, quantitativ, dass die Transformationsprozesse oder Revolutionen, wenn man so will, die friedlich abgelaufen sind, dass die viel, viel eher eine Chance haben, eine Entwicklung zur Demokratie zu machen und auch zu einer festen Demokratie als gewalttätige Proteste. Und das Interessante daran ist auch für mich als Feministin, dass bei friedfertigen Protesten der Anteil derer, die teilnehmen, viel, viel größer ist. Es sind viel mehr sehr junge Leute dabei, es sind eben auch viel mehr Frauen dabei. Und je breiter diese Schicht ist, die mitmacht, je breiter ist auch die Zivilgesellschaft. Und die ist natürlich nachher ein ganz wichtiger Faktor für Demokratisierung. Mhm. Während wenn ich eine kleine Clique habe von Gewalttätigen, meistens eben Männern, die dann den Umsturz machen, worauf sollen die nachher aufbauen? Und das geht eben sehr, sehr oft schief und endet oft in der Diktatur.
Mhm. Wobei natürlich das, was Sie gerade beschrieben haben, irgendwann auch an den Punkt kommen kann, dass es dann auf Machtgefüge stößt. Also die vielen wunderbaren friedlichen Bilder aus Belarus letztendlich an Realitäten, wie sie in Moskau beispielsweise festgeschrieben werden, scheitern könnten.
Selbstverständlich. Also auch hier gibt es keinen Mechanismus, aber die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass diese friedfertigen Proteste, wir haben das ja auch in der DDR, da spielen auch viele, viele Faktoren natürlich mit rein, aber die Friedfertigkeit der Proteste spricht sehr vieles dafür, dass die entscheidend ist, damit das zum Erfolg führen kann.
Eine seit vielen Jahren offene Wunde spielte eine Rolle und ein wahrscheinlich letzter Versuch, sie zu heilen. Es geht um den Tod des Asylbewerbers Uri Jallo, der Mann, der vor 15 Jahren in einer Polizeizelle in Dessau verbrannt ist. Die Historikerin Hedwig Richter ist weiter an meiner Seite und zu uns ins Studio gekommen ist meine Kollegin Caroline Scheer an dem Thema heute dran, eben ob dieses Versuches der Heilung, so wie ich es gerade bezeichnet habe, weil jetzt dem Landtag von Sachsen-Anhalt der Abschlussbericht von Sonderermittlern vorgelegt wurde, in der Hoffnung, Antworten zu finden auf die nach wie vor vielen ungeklärten Fragen zu einem Tod, der bis heute polarisiert. Was weiß man denn? Können Sie noch mal kurz schildern, was damals passiert ist?
Und über die letzten 15 Jahre an Erkenntnissen. Also ich finde es ganz interessant, weil ich tatsächlich vor 11 Jahren Kontakt mit dem Fall hatte, als ich Reporterin in Dessau war und jetzt so erschrocken war, wenn man dann, man hat ja dann auch nicht so chronistisch, dass man das dann so verfolgt, sondern man guckt dann eben auch nach einer ganzen Weile wieder drauf und denkt, Wahnsinn, dass sich an diesem Bild, was sich damals gezeichnet hat, gar nicht so viel verändert hat, dass der Erkenntnisgewinn gar nicht so hoch ist. Und Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Journalisten, die eben chronologisch das seit Jahren betrachten, auch sagen, das ist vielleicht auch so ein Prüfstein der deutschen Justiz, den wir da in Dessau sehen. Und wenn man das zusammenfassen will, ist es eben so. Der 36-jährige Uriallo aus Sierra Leone wird im Januar vor 15 Jahren in Polizeigewahrsam genommen. Damals kontrolliert, weil er Frauen belästigt haben soll, war wohl alkoholisiert und unter Drogeneinfluss und ist dann eben nur wenige Stunden nach der Festnahme tot, weil er an Händen und Füßen gefesselt auf einer Matratze fixiert in einer Dessauer Polizeizelle, sie haben es gesagt, verkohlt ist und verbrannt ist. Und lange wird eben behauptet, er hätte sich auch selbst angezündet. Also es sei ein ungewollter Selbstmord. Und dann sehen wir eben über all diese Jahre viele Irrungen und Wirrungen, Sonderberichte, Jahrestagsdemos, Gerichtsverfahren bis vom Bundesgerichtshof tatsächlich. Aber eben nie eine abschließende Klärung der offenen Frage, wie konnte das passieren? Wer trägt die Schuld? Denn die Vermutungen, die es damals eben auch gab, waren, dass Uriallo im Polizeigewahrsam misshandelt wurde. Nase und Rippe waren auf jeden Fall gebrochen und sein Körper angezündet wurde, um eben das zu vertuschen. Eine Theorie, die auch mitunter der Oberstaatsanwalt sogar geteilt hat. Also unglaublich komplex, sieht man an meiner Länge der Antwort vielleicht.
Ja. Und jetzt gibt es eben nochmal den Versuch der Klarheit. Es wurden Sonderermittler beauftragt, sich nochmal anzuschauen, ob man nochmal genauer reinschauen muss, wie viele Fragen wirklich offen sind. Ist Ihnen das gelungen? Was sagen die Sonderermittler jetzt?
Das Interessante ist, dass wir bisher, also dieser Bericht liegt mittlerweile, also 300 Seiten soll er wohl fassen, im Moment nur dem Spiegel der Mitteldeutschen Zeitung vor. Das heißt, ich konnte noch nicht reinlesen, aber es gibt Erkenntnisse, die Mitteldeutsche Zeitung und der Spiegel eben schon publizieren. Und sie sagen, dass diese Sonderermittler eben zu der Erkenntnis gekommen sind, dass aus ihrer Sicht es tatsächlich gar keine offenen Ansätze gibt, um überhaupt wegen Mordes und Mordversuch weiter zu ermitteln. Aber fand ich ganz interessant, dass der Tod von Uriallo eben hätte verhindert werden können, weil Jallo gar nicht im Polizeigewahrsam hätte genommen werden müssen oder eben gar nicht so lange. Und da musste ich dann natürlich wieder sofort denken an Black Lives Matter. Also die Frage, eine Person of Color stirbt im Polizeigewahrsam, weil sie vielleicht auch gar nicht begründet in Polizeigewahrsam genommen worden ist. Also dockt dann eben an den Zeitgeist wieder an, weshalb man es heute vielleicht dann auch irgendwie gefühlt nochmal ein bisschen anders betrachtet. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass die Sonderermittler, die hatten eigentlich auch weniger als ein Jahr Zeit, um eben nochmal auf diesen Fall von 15 Jahren drauf zu gucken. 170 Aktenordner etc. etc. Und trotzdem waren die eben so eingeschränkt, weil Richter und Staatsanwälte teilweise gar nicht befragt werden konnten mehr.
Hedwig Richter, ich schaue in Ihre Richtung mit der Frage, ob Sie da etwas sehen, was aus dieser misslichen Lage eigentlich rausführen kann. Wahrscheinlich ist das jetzt auch so ein Punkt, wo man sagt, das wird eine offene Frage bleiben und damit eben auch Gegenstand für Spekulationen in die eine oder eben in die andere Richtung.
Ja, das denke ich auch. Also das, manches lässt sich tatsächlich nicht mehr klären. Was ich gut finde, also was ich auch sagen, dass man heute noch mal ganz neu drauf schaut und dass man da viel, viel sensibler geworden ist. Und das ist bestimmt einer der vielen Vorteile, die wir aus dieser Black Lives Matters-Bewegung gezogen haben.
Interessant finde ich aber trotzdem, dass es zum Beispiel nie einen Untersuchungsausschuss dazu gegeben hat, trotz dieser Irrungen und Wirrungen, trotz dieser verschiedenen Perspektiven, weil dieser Untersuchungsausschuss eben immer gescheitert ist daran, dass die Regierungsparteien im Landtag sich nicht einigen konnten, wo man denkt, das hätte ja geholfen bei einer juristischen Aufarbeitung.
Und es könnte ja helfen, also ich meine, das ist dann der Blick nach vorne, dass man sagt, wo haben wir möglicherweise, und das ist ja diese große Debatte, strukturelle Probleme, dass Menschen eben aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Hautfarbe oder auch aufgrund ihres Status, Aufenthaltsstatus, Asylbewerber eben Behandlung erfahren durch Behörden in Deutschland, durch die Polizei, die andere nicht erfahren. Aber das ist natürlich ein ganz heikles Feld. Ich sage das eben auch vor dem Hintergrund dieses Falles, weil natürlich letztendlich es hätte so oder auch so sein können. Das heißt, wenn man einen solchen Fall als Beispiel nimmt, müsste man sich eigentlich sicher sein, es war auch so, dass da wirklich sozusagen Polizeigewalt herrschte.
Ja, genau. Ja, also das genau, und das können wir nicht. Also es hat keinen Sinn, da zu spekulieren, aber mehr Sensibilität finde ich auf jeden Fall gut. Also das ist da einfach, dass wir da wachsamer sind. Und bestimmt ist es auch gut, dass die Polizei irgendwie, dass es nochmal deutlich wird, wie wichtig dieses Thema für Polizistinnen und Polizisten ist.
Und ganz interessant daran finde ich auch, dass eine Erkenntnis dieses Berichtes sein soll, ich hoffe, ich kann eben selbst in den Bericht nachher selbst nochmal reinlesen, dass dieser Vorwurf der Vertuschung aus den Ministerien innerhalb der Polizei, den sieht dieser Bericht eben nicht in dieser starken Form, sondern man sagt sogar, man erkenne ein großes Problembewusstsein und den Willen, Missstände im Gewahrsam des Landes abzustellen. Also das ist ja eine starke Erkenntnis, hatte ich so nicht erwartet.
This election will decide whether we save the American dream or whether we allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny.
Donald Trump hat die Nominierung der Republikaner angenommen, ist jetzt offiziell Kandidat, will bekanntermaßen nochmal Präsident sein der Vereinigten Staaten, eine zweite Runde. Am Abend vorm Weißen Haus hat er gesagt, wie gerade gehört, diese Wahl entscheidet darüber, ob wir den amerikanischen Traum bewahren werden oder ob wir zulassen, dass eine sozialistische Agenda unsere Bestimmung zerstört. Zitat Ende. Hedwig Richter, ich wollte meiner Redaktion heute in der Konferenz ausreden, über Trump zu sprechen, weil ich so eine gewisse Müdigkeit nicht leugnen kann. Sie sehen, ich hatte keinen Erfolg, das ist ja ein demokratischer Prozess. Aber ich sage Ihnen, woher meine Müdigkeit kommt. Ich habe das Gefühl, dass dieser Donald Trump eben auch in dieser Krassheit gar nicht mehr überrascht und dass er in gewisser Weise auch durchanalysiert ist. Und dass wir jetzt einfach warten müssen, dass die Sache im November geklärt wird von den amerikanischen Wählerinnen und Wählern.
Ja, also sehe ich jetzt genauso. Ich meine, man kann da viel drüber sagen, dass er auf die Spaltung setzt, zeigt ja auch schon, dass er sehr in der Defensive ist. Er sieht da gar keine Chance mehr. Aber ich finde eigentlich auch viel interessanter, als nochmal über Donald Trump zu reden, über das amerikanische politische und vor allem Wahlsystem zu reden. Also das finde ich unglaublich, dass da keine Reformen stattfinden.
Also ich nehme diesen Gedanken mal auf, weil es ist ja so dieser Eindruck, dass, und das fällt ja auch häufiger in Kommentaren und Beschreibungen, Donald Trump sei so jemand, der die Grundfesten der amerikanischen Demokratie erschüttere. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, liegt das Problem auch schon vor Trump, eigentlich in dem Grundmodus wieder Wahlen entschieden werden.
Ja, also ich denke, dass es die Präsidentschaftswahl ist auf jeden Fall, da stimme ich all denen zu, die sagen, das ist absolut reformbedürftig, dass eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler dann noch nicht mal unbedingt die Entscheidung trifft, sondern eben über dieses Electoral College, das ja einen vollkommen anderen Zweck hatte, eigentlich von den Verfassungsvätern her intendiert.
Nämlich welchen?
Nämlich, dass eben genau das Volk nicht direkt den Präsidenten wählen soll. Die Verfassungsväter hatten Angst vor Demagogen, die mit Lügen und auch mit Geld das Volk einlullen und dann sich eben so an die Macht bringen. Und das sollte eine Zwischeninstanz sein von klugen Männern, von möglichst gebildeten Männern, wohlhabende Männer. Das wurde oft alles zusammengesehen, wer wohlhabend gebildet ist, wer was zu sagen hat. Das sind die auch mehr bestimmen sollen. Und die sollten dann eben erst über den Präsidenten abstimmen können, in einer viel vernünftigeren Form und eben nicht so anfällig für Demagogie. Das war die Idee.
Ja. Hat ja irgendwie nicht so, im ganz konkreten Fall da jetzt vor 4 Jahren nicht so ganz geklappt, weil natürlich auch dieses Wahlmännersystem eben über die Jahrhunderte, kann man sagen, sich so entwickelt hat, dass es dann eben kein freies Mandat mehr ist der Wahlmänner und heute Frauen, sondern dass man eben dann wirklich so abstimmt, wie in den jeweiligen Bundesstaaten abgestimmt wurde.
Genau. Ein Punkt, den ich daran total interessant finde, ist eben, dass es, das ist auch eine meiner Thesen in meinem Buch, das Sie freundlicherweise vorgestellt hatten, dass Demokratie sehr, sehr stark auch von Einschränkungen lebt, von festen Verfahren, die dann sowas zum Beispiel wie eine Direktwahl des Präsidenten als hochproblematisch erscheinen lässt. Wahrscheinlich ist es gar nicht so unvernünftig, wenn Parteien darüber bestimmen, wer die zentralen Kandidatinnen und Kandidaten sind.
Aber ich finde ja interessant, es wirkt so irrational auch, wenn man sich jetzt das anguckt, gerade nach der Wahl Donald Trumps, der ja eben mit dem Popular Vote, also mit der Gesamtheit der Stimmen ja verloren hatte gegen Hillary Clinton, aber dadurch, dass eben die einzelnen Bundesstaaten zählen, und die Wahlmännerschaft dann ja am Ende doch die Nase vorn hatte. Jetzt könnte man aber auch sagen, es ist ja auch ein interessantes demokratisches Prinzip, dass man sagt, in einem Land, das so stark durch die Küsten geprägt ist, Westküste, Ostküste, bevölkerungsstark, dass es gut ist, dass man ein Wahlsystem hat, das eben nicht automatisch Mehrheiten dieser urbanen Seite Amerikas eigentlich für immer festlegt, sondern dass man sich bei Wahlen wirklich um diesen Streifen, die Flyover States sehr kümmern muss und die Menschen, die dort leben.
Ja, also das und dafür hat aber das amerikanische System auch mit den Checks and Balances verschiedene Möglichkeiten. Also der Senat ist ja eigentlich die Kammer, die dafür da ist, um die einzelnen Staaten zu Wort kommen zu lassen und dafür zu sorgen, dass nicht einfach die Volksmehrheit bestimmt. Aber ich finde, im Fall der Wahl des Präsidenten oder vielleicht irgendwann mal der Präsidentin ist es ja widersinnig, dass tatsächlich das Volk wählt und dann aber zählt noch nicht mal die Mehrheit. Also dann lieber wie das in manchen europäischen Staaten ist, dass dann beispielsweise das Parlament, also dass Parteien darüber bestimmen, wer sind die Kandidaten und dann eben durch das Parlament die Regierung festgelegt wird.
Frage und Antwort steht Angela Merkel seit einer guten Stunde der Hauptstadtpresse. Wie immer im Sommer, die jährliche Sommerpressekonferenz. Da wurde sie auch gefragt, 5 Jahre nach ihrem Wir schaffen das, das übrigens auch da gefallen ist damals, was sie eigentlich so geschafft hat.
Ich sitze ja noch hier, also geschafft hat mich eigentlich nichts, aber gefordert hat mich sicherlich vieles.
Ja, Angela Merkel gerade in der Pressekonferenz, die, wenn ich richtig informiert bin, noch läuft. Aber Frank Capellan kann uns das genau sagen, jetzt zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio. Sie haben mir ja zugehört bis hierhin und können Hedwig Richter und mir berichten. Frank, alles Corona oder was?
Ja, viel Corona in der Tat, das muss man sagen. Angela Merkel hat diese Pressekonferenz, Sie haben recht, die läuft immer noch einige Stockwerke unter mir. Wir haben den Ton nochmal draufgeschaltet, Sie hören es vielleicht im Hintergrund, sie spricht noch. Sie hat Corona in ihrem Eingangsstatement auch in den Vordergrund gestellt. Und da hatte ich so den Eindruck, sie merkt, dass hier in Deutschland einiges in Bewegung gerät. Wir haben diese Corona-Demonstrationen. Sie hat die Ministerpräsidenten, auch die eigenen, die christdemokratischen im Nacken, die ihrem Kurs nicht mehr so recht folgen wollen. Das haben wir gestern gesehen. Und sie hat, glaube ich, auch die Sorge, dass die Bevölkerung Corona nicht mehr so ernst nimmt. Und sie blickt da natürlich auf den Herbst, auf den Winter. Da hat man ja die Angst, dass da es dann erst recht wieder zu steigenden Infektionszahlen kommen könnte. Und ich würde auch ganz gern noch kurz ein Wort von ihr einspielen. Da hat sie nämlich gewarnt in einer Art und Weise, die mich doch sehr an ihre Fernsehansprache erinnert hat im vergangenen März, als die Corona-Krise auf den ersten Höhepunkt zulief.
Es ist ernst, unverändert ernst und nehmen Sie es auch weiterhin ernst.
Also das hätte sie sicherlich nicht gesagt, wenn sie nicht meinen würde, dass da doch in der letzten Zeit einiges nicht so ganz richtig läuft in Deutschland.
Hedwig Richter, hätten Sie denn eine Frage an die Bundeskanzlerin, wenn Sie jetzt da in der Bundespressekonferenz säßen? Ich kann Sie auch gerne noch einen kleinen Moment drüber nachdenken lassen und nehme noch mal diesen Gedanken von Frank Capellan auf, weil die Dinge, die nicht so gut laufen, sagten Sie gerade. Ne? Und da kann man natürlich sagen, das ist ja ausgerechnet eben auch die Rolle einer Regierungschefin, dass sie gut laufen. Und man hat ja gestern schon gesehen, erstmal die Frage an Sie, Frau Richter, zur Bewertung. Sie hat da etwas versucht, nämlich Einheitlichkeit, und ist da eigentlich nicht so richtig gut vorangekommen.
Ja, also ich würde Sie wahrscheinlich tatsächlich am ehesten fragen, wie Sie eigentlich mit diesen ganzen profiliersüchtigen Ministerpräsidenten umgeht. Also das finde ich zum Teil wirklich sehr, sehr ärgerlich. Das war zu Beginn der Corona-Krise, finde ich, noch viel stärker, dass denen offensichtlich ihr eigenes Profil, ihre Wählerschaft viel stärker am Herzen lag als die vermeintlichen Wünsche der Wählerschaft, als diese Pandemie in den Griff zu bekommen.
Mhm. Frank Capellan, ich frage mal, diese Frage ist wahrscheinlich nicht gestellt worden, oder?
Nicht in der Form, aber durch die Hintertür schon, würde ich sagen. Aber das ist auch eine Frage, selbst wenn man sie ihr so direkt stellen würde, die lässt sie an sich abprallen. Sie geht ja da doch relativ nüchtern dran und sie würde dann wahrscheinlich in Abrede stellen oder lässt das nur so zwischen den Zeilen rauskommen, dass es da wirklich Ärger gegeben hat und dass sie nicht einverstanden ist. Sie hat es natürlich schon versucht, als Erfolg zu verkaufen, dass man etwa Großveranstaltungen jetzt bis Ende des Jahres wieder weiterhin verbieten möchte. Aber natürlich gibt es da viele Fragezeichen. Sie musste dann auch einräumen, dass sie sich nicht durchsetzen konnte, etwa bei dem Versuch, private Feierlichkeiten in der Teilnehmerzahl zu begrenzen auf 25. Da haben die Länder ja überhaupt nicht mitgespielt. Also sie ist aber nicht der Typ, dafür habe ich sie jetzt oft genug erlebt, auch bei solchen Veranstaltungen, Pressekonferenzen, die dann mit dem Finger auf Ministerpräsidenten zeigen würde. Aber wir wissen von gestern beispielsweise, dass sie da mit Rainer Haseloff aneinander geraten ist, weil der nicht mal in der Lage war oder willens war, ein Mindestbußgeld für das Nichttragen von Masken von 50 Euro mitzutragen. Also das sorgt sicherlich für Unmut bei ihr.
Mhm. Ja, das fand ich gestern übrigens in den Tagesthemen unglaublich interessant, wie Haseloff versucht hat zu erklären, warum er da nicht mitgegangen ist.
Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, genau.
Mhm. Genau. Und damit wirklich gescheitert ist. Also da hat sich das nochmal gezeigt, diese Problematik der Profiliersucht dieser einzelnen Ministerpräsidenten.
Mhm. Frank Capellan, Frage nochmal so nach jetzt fast anderthalb Stunden Pressekonferenz. Welchen Eindruck macht denn die Bundeskanzlerin insgesamt?
Insgesamt, dass sie sich nichts vorzuwerfen hat. Vielleicht hören wir sie doch noch mal selbst kurz. Sie wurde nämlich gefragt, ob sie Fehler gemacht hat in der Corona-Krise. Beispiel oder Aufhänger war da die Rücknahme der verpflichtenden Tests für Reisende aus Risikogebieten.
Wir haben nicht in dem Umfang gesehen, dass Menschen in Risikogebiete fahren. Ich habe auch nicht gedacht, dass zum Beispiel ganz Spanien jetzt wieder zu einem Risikogebiet erklärt werden musste. Aber in einer solchen nie dagesehenen Herausforderung kann per se immer nur entschieden werden auf dem, was wir heute wissen. Und das geht den Wissenschaftlern so, das geht uns in der Politik so. Und wenn es Notwendigkeiten gibt, muss man nachsteuern.
Also da hat sie für um Verständnis geworben, dass man eben auch Entscheidungen, die getroffen worden sind, mit Blick auf die Tests, ist das ja erst wenige Wochen her, dass man die wieder zurücknehmen müsste mit der Begründung, wir haben nicht genügend Testkapazitäten. Also da wirbt sie darum, dass wir alle lernen müssen, alle auch ein bisschen experimentieren müssen mit Blick auf den richtigen Umgang mit Corona.
Frank Capellan, vielen Dank für diese Eindrücke von der Pressekonferenz, der Sommerpressekonferenz der Bundeskanzlerin von Angela Merkel. Hedwig Richter, die Historikerin, war an meiner Seite. Und das, was wir gerade von Angela Merkel gehört haben, das hängt mir noch so ein bisschen nach, weil es passt auch zu den Worten, mit denen wir uns hier begrüßt haben heute im Funkhaus, weil wir uns nämlich zuletzt hier sahen, als es so losging mit Corona. Und wir beide, das mussten wir einfach auch nochmal sozusagen kritisch für uns selbst anmerken, haben es ja damals schon eher so ein bisschen abgetan.
Unbedingt. Wir haben es nicht ernst genommen.
Nee, genau. Und insofern Lernkurve bei Bundeskanzlerin, Lernkurve bei Radiomoderatoren und Historikerin. Frau Richter, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Ja, vielen Dank.